Sie hören Kontrafunk aktuell an diesem Dienstag nach Ostern. In einer losen Reihe beschäftigen wir uns hier im Kontrafunk mit dem Thema CO2, Kohlendioxid. Über wohl kaum ein anderes Thema wurde und wird in Medien und Öffentlichkeit schon seit Jahren dauerhaft so sehr debattiert und gestritten wie um das kleine Spurengas. CO2 sei schädlich und beeinflusse unser Klima nachhaltig negativ. Das Treibhausgas müsse unbedingt verbannt werden, sonst stehe die Menschheit vor dem Abgrund, behaupten Regierungen und Klimalobbyisten in zahlreichen Ländern, von einigen Ausnahmen mal abgesehen. UN-Generalsekretär Guterres drückte sogar den ultimativen Angstknopf, als er sagte, die Erde koche. Deutschland hatte sich danach gleich mal zum Klimamusterschüler aufgeschwungen und will ab 2045 klimaneutral sein. Was ist los mit dem CO2 in unserer Serie? Rund um das Spurengas spreche ich mit Dr. Stefan Uhlig, studierter und promovierter Geowissenschaftler. Guten Tag, Herr Uhlig.
Ja, schönen guten Tag, Herr Kloß.
Machen wir mal eine Zeitreise. Welche Rolle spielte das CO2 erdgeschichtlich? Gab es das schon immer? Und wenn ja, in welchen Konzentrationen verglichen mit heute, sagen wir mal?
Zunächst hat das CO2 bei der Temperaturentwicklung in der Erdgeschichte noch nie eine Rolle gespielt. Es gab Zeiten, da waren die CO2-Konzentrationen 10-mal höher als heute. Vielleicht fange ich einfach mal an und gehe zurück zur Temperaturentwicklung. Als Geowissenschaftler hat man das Klimageschehen in der Erdgeschichte vor Augen. Wenn man die letzten 2 Milliarden Jahre betrachtet, dann waren die Temperaturen immer höher als heute. Und es gab nur wenige Kälteepochen, wie in der wir heute leben, seit 2,6 Millionen Jahren. Wir hatten Phasen, die in Zusammenhang zu bringen sind mit den großen Gebirgsbildungen. Da waren eben die CO2-Gehalte in der Luft 10-mal höher. Da sprechen wir von 4.000, 5.000 ppm, also Teile pro Million.
Ja, und heute, wie viel ppm haben wir heute, wenn wir das mal vergleichen?
Wir haben heute 430 ppm, was auch in Prozent ausgedrückt 0,04% sind. Es ist ein Spurengas, wie andere auch. Und wenn man über die letzten 450 Millionen Jahre die Korrelation betrachtet zwischen Temperatur und CO2-Konzentration, also der Zeitraum von 450 Millionen Jahren ist gegeben, weil da einfach die Datendichte von geochemischen und isotopenchemischen Daten ausreichend ist. Wenn man diese Korrelation betrachtet, dann gleicht die einer Punktwolke. Und der Korrelationsfaktor R ist kleiner als 0,2.
Wir springen mal in die Jetztzeit ganz kurz. Nun sagen ja heute Politik und auch viele, ich sag mal, sogenannte Klimaexperten, die warnen, wenn das CO2 jetzt weiter ansteigt, auch wenn es erstmal so niedrig ist, dann nimmt der Treibhauseffekt zu und dann wird es richtig heiß auf der Erde. Also stimmt das jetzt oder nicht?
Das stimmt nicht. Und zwar spielen da 2 Fakten eine Rolle. Zunächst einmal ist die Atmosphäre kein Treibhaus. In einem Gewächshaus sind alle Seiten geschlossen und die Luft innerhalb des Gewächshauses erwärmt sich und kann nicht entweichen. Das ist in der Atmosphäre nicht gegeben. In der Atmosphäre haben wir ein offenes thermodynamisches System und wir haben auf der Erde so komplexe horizontale und vertikale Luftströmungen, dass wirklich mit einem Gewächshaus oder Treibhaus nicht zu vergleichen ist.
Nun hat sich ja in den vielen großen Medien, also nicht im Kontrafunk natürlich, aber in vielen großen Medien das Narrativ vom menschengemachten Klimawandel etabliert. Das wird ja ständig befeuert. Aber es stimmt ja, wir Menschen stoßen ja seit über 150 Jahren mehr Kohlendioxid aus. Das ist doch auch ein Fakt, kann man doch sagen, oder?
Das ist korrekt. Nur die anthropogene Emission von CO2 ist geringer als 5% der Gesamtemissionen in die Atmosphäre. Das bestätigt sogar die IPCC, also das Intergovernmental Panel for Climate Change. Natürlich steigt unsere Emission aufgrund der industriellen Entwicklung. Aber wenn man noch mal kurz auf die letzten 200 Jahre kommt, wo das CO2 von 280 ppm bis heute auf 430 ppm gestiegen ist, dann sieht man, dass es ein monotoner Anstieg ist von plus minus 2 ppm im Jahr. in den letzten 200 Jahren nach dem Ende der kleinen Eiszeit, die durchaus 1 bis 2 Grad kälter war als heute, haben wir ein Auf und Ab der Temperaturen. Zum Beispiel zwischen 1880 und 1910 haben die Temperaturen abgenommen. Genauso auch zwischen 1945 und 1975. Danach ging es wieder hoch, aber zwischen 1998 und 2014 haben die Temperaturen stagniert, also der Temperaturanstieg. Und auch wenn man die letzten Jahre betrachtet, gibt es Jahre, die waren deutlich kälter als die Vorjahre. Und das Interessante dabei ist, da lässt sich das CO2 überhaupt nicht davon beeindrucken und auch nicht, dass wir zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg das Wirtschaftswunder hatten, die Industrie richtig angefangen hat und unsere Werke CO2 in die Luft emittiert haben. Und auch seit 40 Jahren haben die Entwicklungsländer Indien und China industriell so aufgerüstet und aufgeholt, da zeigen sich die Konzentrationen auch unbeeindruckt von CO2. Und auch während der Corona-Zeit, wo man ja zwangsweise alle Aktivitäten eingeschränkt hat, auch das zeigt keine Delle in der CO2-Entwicklung der letzten Jahre.
Kurze Ergänzung, anthropogen, also menschengemacht, ja. Herr Ohlich, Sie haben ein Buch geschrieben, der Titel Der natürliche Klimawandel, Fakten aus geologischer, archäologischer und astrophysikalischer Sicht. Da haben Sie sich eingehend mit der Geschichte von CO2 beschäftigt und da fiel mir gleich das Wort astrophysikalisch auf. Was ist damit gemeint?
Wir befinden uns mit der Erde in unserem Spiralnebel der Milchstraße. Die Sonne bestimmt das Wetter und das Klimageschehen. Das heißt, es geht darum, wie viel Energie die Sonne emittiert und was davon bei uns ankommt. Im Sonnensystem haben wir 2 große Planeten, Saturn und Jupiter, deren Kräfte unsere Umlaufbahn bestimmen und auch die Erdachsneigung verändern. Das sind astrophysikalische Parameter, die unsere Umlaufbahn bestimmen. Und auch die Entfernung, das ist das eine. Aber diese beiden großen Planeten bestimmen auch die Prozesse in der Sonne. Das heißt, die Magnetströme innerhalb der Sonne verändern sich aufgrund dieser Riesenplaneten auch. Und somit haben wir eine pulsierende Sonne. Und da ist der Basiszyklus mehr oder weniger 11 Jahre, zwischen 8 und 14 Jahren. Und in einem Sonnenzyklus wird auch das Magnetfeld der Sonne umgepolt. Nach 2 Zyklen ist es wieder die alte Polorientierung. Das heißt, wir haben 2 Einflüsse von der Astrophysik. Einmal, wie die Sonne Energie generiert und abgibt. Und das andere ist, was davon dann auf der Erde ankommt. Dadurch, dass wir aus Eiskernen die Klimageschichte oder Temperaturgeschichte der letzten 430.000 Jahre kennen, wissen wir, dass in dieser Zeit es 3 bis 4 große Eiszeiten gab, um Zwischeneiszeiten von ungefähr 20.000 Jahre Dauer, wie wir sie heute haben. Das heißt, wir sind eigentlich am Ende schon dieses Zyklus der Zwischeneiszeit und wir werden in den nächsten paar tausend Jahren wieder in die nächste Eiszeit abtauchen.
Herr Ohlich, jetzt haben wir mal gehört, also die Geschichte des CO2. Dann haben wir von Ihnen gehört, es gibt astrophysikalische Einflüsse, es gibt mehrere Zyklen. Nun kritisieren Sie in Ihrem Buch, dass Diskussionen über den Klimawandel emotional geführt würden, irrational und ideologisch geprägt seien und dass sie wissenschaftlich nicht offen seien. Nun gibt es ja zahlreiche sogenannte Klimaexperten, die vor dem Untergang warnen. Ignoriert die Wissenschaft die Fakten und setzt lieber, ich sag mal, Klimascheuklappen auf? Was ist da los aus Ihrer Perspektive?
Ganz im Gegenteil. Es besteht kein Konsens in der Klimawissenschaft. Es gibt sehr viele kompetente Wissenschaftler. Auch das, was ich in meinem Buch zusammengefasst habe und auch jetzt erzähle, basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen von Hunderten, ja, vielleicht sogar von Tausenden von Naturwissenschaftlern. Nun war es aber so in den 80er und 90er Jahren, dass Temperatur und CO2-Anstieg parallel liefen. Darauf haben die Klimamodelle gemacht, die primär auf CO2 gesetzt haben und die ganzen natürlichen Faktoren, Einflüsse ignoriert haben. Wenn man dann die Prognosen dieser Klimamodelle verfolgt, wie sie gemacht wurden für die nächsten 20, 30 Jahre, also sprich fast bis heute, sieht man, dass es eine große Diskrepanz gibt zwischen den Prognosen der Temperaturentwicklung und den realen gemessenen Temperaturen. Die gegenwärtigen Temperatur-Klimamodelle können Klimavergangenheit nicht abbilden. Nicht mal die Klimavergangenheit der letzten 200 Jahre, geschweige denn der letzten 2000 Jahre mit den Klimaoptima des Mittelalters oder den Klimapessima der Völkerwanderungszeit und der kleinen Eiszeit. Und noch weniger die Zwischeneiszeitzyklen der gegenwärtigen Kälteepochen von 2,6 Millionen Jahren.
Ein Ergebnis dieser Modelle ist ja das, ich sag mal, berühmte 1,5-Grad-Ziel. Das ist ja auf der Pariser Klimakonferenz 2015 beschlossen worden. Politik- und Klimaaktivisten weltweit sagen, dass sich die Erde bis 2010 nicht mehr als 1,5 Grad erwärmen darf. Es dürfen nicht 1,5 Grad dazukommen. Schlafwandelt da die Weltgemeinschaft in irgendwas rein oder ist das ein politisches Kalkül? Was vermuten Sie? Was steckt hinter diesem 1,5-Grad-Narrativ?
Das ist ein politisches und ökonomisches Kalkül.
Herr Ulich, könnten wir uns nicht eigentlich darüber freuen, dass es in den vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderten wärmer geworden ist, dass wir quasi in einer temporären Warmzeit leben? Und könnten wir nicht die aktuelle Wärme eigentlich genießen, damit auch der geringe Verbrauch an Heizenergie und bessere Lebensqualität? Könnte man das nicht auch so sehen?
Man muss es so sehen, weil das Temperaturminimum, also die tiefsten Temperaturen auf der Erde, waren vor 20.000 Jahren mit 15 Grad weniger. Das heißt, der historische Mensch damals musste gucken, wie er überlebt mit Jagen und Sammeln. Und erst als dann vor rund 11.000 Jahren die Temperaturen so langsam auf unser Niveau anstiegen und vor 8.000 Jahren hatten wir das Temperaturmaximum dieser Zwischeneiszeit mit einigen Grad wärmer als heute. Und da ist es doch, wo die Kulturgeschichte der Menschheit angefangen hat.
Global Greening-Effekt, seitdem das CO2 angestiegen ist. Was ist damit gemeint und gibt es diesen Effekt wirklich, Ihrer Meinung nach?
Es geht nicht um meine Meinung, sondern um die Fakten, die seriöse Wissenschaftler herausgefunden haben. Über Satellitenauswertungen kann man ganz genau zurückverfolgen, wie die Erde in den letzten 40 Jahren 30-50% grüner geworden ist. Das ist dem zunehmenden CO2 geschuldet, wie auch den angenehmen Temperaturen. Die Pflanzen brauchen Wärme und brauchen CO2. Und man muss sich auch vor Augen halten, wenn die Konzentration von CO2 auf 200 ppm zurückgehen, was häufig war während den Eiszeiten, dann kämpfen die Pflanzen ums Überleben. Und fällt die Konzentration unter 150 ppm, dann findet so gut wie keine Photosynthese mehr statt und die Pflanzen sterben ab. Das heißt, wir sind am unteren Rand über dem, was die Pflanzen überhaupt benötigen. In Gewächshäusern zum Beispiel, also in richtigen Gewächshäusern, wird die Atmosphäre innen mit CO2 angereichert, damit die Pflanzen bei 1600 ppm besser gedeihen und die Ernte besser ausfällt.
Letzte Frage, Herr Ulich, auch nochmal eine politische Frage in eine politische Richtung. Deutschland hat ja jetzt ein wichtiges sogenanntes nationales Klimaschutzziel. Bis 2045 sollen Treibhausgasemissionen, so steht es da, so weit verringert werden, dass, so steht es auch dort, Treibhausgasneutralität erreicht wird, also nur hier in Deutschland. Dafür werden ja auch Kohlekraftwerke stillgelegt nach und nach. Es entstehen stattdessen Solarparks, es werden immer mehr Windräder gebaut. Und weil Solar und Wind nicht immer zuverlässig Strom liefern können, will die Regierung jetzt auch Gaskraftwerke bauen. Ist Deutschland mit seinem, sag ich mal, Klimaneutralitätsbestreben auf dem Holzweg unterwegs?
Total. Das CO2 hat keinen weiteren Einfluss auf die Temperaturentwicklung. Da können wir machen, was wir wollen. Das CO2 wird die nächsten Jahre weiter mit 2 ppm pro Jahr ansteigen. Und wenn wir in die nächste kleine Eiszeit in 200-300 Jahren abtauchen, wird die Konzentration wieder beträchtlich abnehmen.
Über das Spurengas CO2 und seine Bedeutung sprach ich mit dem Geowissenschaftler Dr. Stefan Ulich. Herr Ulich, vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen für das Interesse.